Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Und er, also Jesus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Liebe Brüder und Schwestern, am Pfingstfest feiern wir nicht nur die Sendung des Heiligen Geistes, sondern damit verbunden ja auch die Entstehung der Gemeinde. Deshalb liegt auch im apostolischen Glaubensbekenntnis beides so nahe beieinander, wenn es zunächst heißt: Ich glaube an den Heiligen Geist und dann die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Natürlich, wenn es da heißt an die Kirche, glauben wir nicht an die Kirche, wie wir an den dreieinigen Gott glauben, sondern wir bekennen ihr Dasein, wir bekennen, dass sie durch Gottes Heiligen Geist ins Leben gerufen worden ist und durch ihn auch erhalten wird. Eine kirchengründende Bedeutung, wie wir es hier im Text lesen, hatten aber auch die Apostel des Herrn, weil sie die Zeugen seines irdischen Lebens, seiner Worte und Taten, seiner Auferstehung bis hin zu seiner Himmelfahrt geworden waren. Zwar sind auch noch andere in ähnlicher Weise solche Zeugen gewesen, aber doch nicht so allumfassend wie sie, doch nicht so in allem und von Anfang an dabei und auch nicht so in besonderer Weise, wie gerade die 12 vom Herrn berufen und in eine besondere Stellung eingesetzt. Deshalb sind es nun auch die Apostel, unter anderem, wie wir es gerade gehört haben in der Lesung, die am Pfingsttag in Jerusalem eine solch bedeutende Rolle spielen, vor allem dann Petrus als der Sprecher von allen. Auf dem Zeugnis, auf dem Wort der Apostel von Jesus ruht die ganze Kirche. Er hat einige eingesetzt als Apostel. Und wenn Jesus auch selbst das Fundament ist, das ist ja ganz klar, so haben doch die Apostel sein Wort weitergegeben und sie haben es treu überliefert. dieses Wort, die Verkündigung von ihm, finden wir nun im Neuen Testament. Und deshalb war es damals, als man die Schriften zusammenfügte zum Neuen Testament, ein ganz wichtiges Kriterium, eine wichtige Frage, ob die Schrift apostolisch ist. Die Apostel sind einmalig. Nach ihnen gibt es keine mehr und konnte es ja auch keine mehr geben, weil sie diese Voraussetzung, von denen ich sprach, gar nicht mehr erfüllen konnten. Epheser 2, Vers 20 heißt es, dass die Gemeinde erbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Hier in diesem Wort ist nun auch das andere Amt angesprochen, was wir auch Epheser 4 gelesen haben, etliche eingesetzt zu Propheten, auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Gemeint sind hier nicht die alttestamentlichen Propheten, die natürlich auch Gottes Wort gesagt haben und auf den kommenden Messias hingewiesen haben, sondern es sind Propheten in der neutestamentlichen Gemeinde. Ein Prophet ist jemand, dem Gott Einblick gegeben hat in seine Gedanken, in seinen Heilsratschluss, zum Beispiel in den, dass die Heiden Miterben sind, wie es zum Beispiel Epheser 3, Vers 5 und 6 gesagt ist. Wenn ich es einmal lese: Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Insofern waren die Propheten, wie das Epheser 2,20, was ich ansprach, ausdrückt, eben mit den Aposteln zusammen auch kirchengründend, weil sie die bisher verhüllten Geheimnisse und Pläne Gottes aufgedeckt haben durch den Geist, zum Beispiel das, was ich gerade gelesen habe, aber auch noch anderes. Wir kommen nun zu der Frage, über die es ja wohl verschiedene Meinungen gibt, ob es denn heute auch noch ein prophetisches Amt gibt, ob es noch Prophetie gibt. Im kirchengründenden Sinne, dass uns die bisher verborgenen Geheimnisse Gottes bekannt gemacht werden müssten, nicht mehr, denn mit den Aposteln und Propheten der Anfangszeit ist uns alles, was für die Gemeinde nötig ist zu wissen, enthüllt. Was ich nun weiter sage, sind meine Erkenntnisse, die ich anhand der Schrift gesucht habe und die natürlich auch anhand der Schrift geprüft werden müssen. In 1. Korinther 14 spricht Paulus über die Geistesgaben. Es heißt in Vers 1: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und Vers 3: Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und dann sagt er Vers 24 folgende, dass wenn ein Ungläubiger in die Gemeindeversammlung käme, wo prophetisch geredet würde, er von der Wahrheit überführt würde, zum Glauben käme, auf die Knie fiele und Gott die Ehre gebe. Das prophetische Reden ist also hier mehr die Verkündigung der christlichen Botschaft in der Vollmacht des Geistes und in die jeweilige Situation hinein. Nehmen wir dann noch weiter die Zahlensymbolik aus der Offenbarung hinzu, wo die 1260 Tage oder 42 Monate oder 3,5 Jahre, das ist ja alles dasselbe und meint denselben Zeitraum, nämlich den Zeitraum der Gemeinde in der Endzeit von der Himmelfahrt Jesu an bis zu seiner Wiederkunft, und wenn es dann in Offenbarung 11 von den beiden Zeugen heißt, die Gott erweckt, dass sie die Gabe des prophetischen Redens haben und Prophezeien bzw. Weissagen, beides ist dasselbe, dann heißt das mit anderen Worten, dass die Gabe des prophetischen Redens in der Gemeinde bleiben wird durch die Endzeit hindurch bis zur Ankunft des Herrn. Dann noch ein letztes, Offenbarung 19,10, sagt der Engel, mit dem Johannes spricht, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist, also die Prophetie. Das heißt mit anderen Worten, und ich zitiere jetzt Pohl aus der Wuppertaler Studienbibel, über Jesus sprechen ist Sprechen über eine neue Welt und eine neue Menschheit und schließt Urteile über die Geschichte und Zukunft ein. Alle wahren Zeugen Jesu sind darum im wahrsten Sinne des Wortes Propheten. Tja, ich möchte es einmal so sagen, denken Sie drüber nach, vielleicht ist Ihnen das aber auch schon so klar oder Sie sehen es anders, ich weiß es nicht. Wir wollen es einmal so im Raum stehen lassen. Prophetisch reden meint nun eben nicht etwas Spektakuläres, es meint keine Sonderoffenbarungen über die Schrift hinaus, sondern reden innerhalb der Schrift, innerhalb dessen, was offenbart ist, und das zur rechten Zeit richtig anwenden und auf den Punkt bringen. Und ich denke ja, dass jeder ernsthafte Verkündiger, wenn er seine Predigt vorbereitet, betet, dass nun Gott ihm diese Verkündigung schenkt und dass in dem Wort, mit dem Wort und unter dem Wort, das er sagt, Gott zu der Gemeinde reden kann. Ähnlich geschieht es ja auch vor jedem Gottesdienst, wenn gebetet wird, dass in diesem Gottesdienst Gott zu uns reden möchte. Insofern soll also die Predigt, aber nicht nur sie, sondern auch anderes, was beigetragen wird, durchaus ein Stück Prophetie sein. Man erschrecke nicht vor der Größe dieses Wortes. Die Predigt soll ja doch Wegweisung und sie soll Antworten geben im Namen Gottes, nicht im Namen dessen, der da irgendetwas sagt. Das wäre ja nur menschlich und was hülfe uns das? Und damit ist ja auch nicht gesagt, dass jedes Wort auf der Kanzel oder sonst unangetastet so stehen bleiben muss, sondern eben, das sagt ja Paulus deutlich, geprüft werden soll anhand der Schrift. Doch nun, es ist, wie ich schon sagte, nicht nur die Predigt, sondern wir sahen ja in 1. Korinther 14, dass Paulus allen Gemeindegliedern die prophetische Gabe wünscht. Unser aller Worte, unser aller Ideen und gerade das, was wir in die Gemeinde einbringen an Planungen und so weiter, soll vom Heiligen Geist geleitet sein. Wir sind doch keine Kaffeeklatschversammlungen, wo man redet, wie bei diesen Treffen es üblich ist. Wir sind doch Brüder und Schwestern im Glauben und deshalb muss doch unser Reden auch entsprechend sein, vom Thema her und auch von der Art her und von allem her. Ein Wort in der Bibelstunde, das jemand beiträgt, darf prophetisch sein, das heißt erbauend, tröstend, hilfreich, wegweisend, eben geistlich. Wie viel wird da oft, ja, ich möchte fast sagen, geplappert und man lässt sich nicht von oben das Wort geben. Lasst uns alle darum ringen, dass wir nicht in fruchtlosen, leeren Hülsen reden, sondern dass Gott sich unserer Worte, egal wann und wo sie gesprochen sind, bedienen kann. Das, so meine ich, ist die Prophetie heute. Aber dann nennt Paulus noch weiteres in Vers 11 neben Aposteln und Propheten, nämlich die Evangelisten, Hirten und Lehrer. Der Evangelist hat den besonderen Blick für die Außenstehenden, noch nicht erretteten Menschen. Und er vermag sie mit einer besonderen Gabe anzusprechen. Wir kennen ja einige Namen, mir fällt gerade Ulrich Bombosch ein, wenn Sie ihn vielleicht kennen. Ja, die haben eine Art und einen Zugang zu der Welt heute, wie sie andere nicht haben, in dieser Art und Weise. Und wenn in der Gemeinde dieser Blickwinkel auf die Menschen draußen, wir haben ja auch am Anfang dafür gebetet, fehlt, dann geschieht es sehr leicht, dass die Gemeinde im eigenen Saft schmort und sich bald in ihrer Kraft verzehrt, in innergemeindlichen Streitigkeiten. Das, was der eine zu jenem Bibelvers und der andere zu jenem denkt, und darum drehen sich dann alle Gespräche und man sieht nicht mehr, dass man einen Auftrag nach draußen hat. Aber wenn man das erlebt in Gemeinden, das ist etwas Furchtbares. Das denken Sie doch vielleicht auch. Und diese besondere Gabe, das zu fördern und für uns alle in den Blick zu fassen, hat der Evangelist. Dann aber auch die Hirten und Lehrer, und die tun nun eine Arbeit, die mehr nach innen gerichtet ist, eine Arbeit an den Gläubigen. Die Gläubigen müssen geleitet werden. Und deshalb berührt sich auch das Hirtenamt stark mit dem Ältestenamt überhaupt. In seiner Abschiedsrede in Milet sagt Paulus den Ältesten von Ephesus, den Ältesten, dass sie die Gemeinde zu weiden haben, also eine Hirtenaufgabe ja eigentlich auszuführen haben. Das steht Apostelgeschichte 2, 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, also Älteste, zu weiden die Gemeinde Gottes. Die Lehrer haben die besondere Lehrgabe und sind zumindest an dieser Stelle, das kann man aus dem Griechischen rückschließen, mit den Hirten identisch. Jeder Hirte muss also ein gewisses Verständnis des Wortes Gottes haben und es anzuwenden und umzusetzen wissen. Er muss die Lehre kennen. Lehre zielt aber nie allein aufs Wissen und auf den Verstand, sondern immer auf unser Leben, auf unseren Wandel. Jeder Lehrer ist darum immer auch ein Hirte. weil er nicht nur tote Lehrgebäude in den Raum setzt, die man dann bestaunen und in Paragraphen setzen kann, sondern weil ja eben auch der Lehrer durch die Lehre unseren Wandel prägen und bestimmen soll. Eben nicht nur den Verstand, sondern den ganzen Wandel. Wir müssen nicht bis in die Einzelheiten hinein wissen, was nun genau welches Amt umfasst. Und das kann auch gar nicht bis in die Einzelheiten festgelegt werden, sondern manches ist da fließend. Denn es ist ja Gott, der die Gaben setzt und der die Gaben gibt in ihrem Maß und in ihrer Begrenzung. Wer sich also nichts anderes als von Gott leiten und an die Hand nehmen lässt in seinem Tun, der wird anderen nichts wegnehmen und der wird auch nicht unbefugterweise in ein anderes Amt eindringen, sondern jedem das Seine, aber das ist die hohe Kunst, in der Verbindung mit Gott zu bleiben, sonst gelingt es nicht. Die Betonung hier in Epheser 4 dieser besonderen Ämter bedeutet aber nun keineswegs die zur Ruhesetzung der anderen Gemeindeglieder, sodass sie allenfalls nur noch als Zuhörer in Frage kommen. Manchmal denkt man, manchen genügt das vollkommen, Zuhörer zu sein, und sie wollen gar nichts anderes. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Der Text sagt es ja auch eindeutig, die Ämter gibt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zu dem Werk des Dienstes, sodass durch das eine, nämlich die Ämter, wie das andere, nämlich die anderen, denen sie zugutekommen, und durch beides zusammen der Leib Jesu Christi erbaut werde. So geschieht es. Nimmt man nur die eine oder die andere Hälfte, dann fehlt etwas. Und nun könnte man ja denken, dass diese Erbauung des Leibes Christi eben auch geschieht, weil ja Gott alles gegeben hat, was nötig ist, weil Gott den Bau seiner Gemeinde will und sie auch selber baut, wie die Schrift sagt. Wie kommt es aber dann, dass die Wirklichkeit oft so anders aussieht, bei den Landeskirchen angefangen, was herrschen da für Zustände? Oder wir denken an die katholische Kirche, wie konnte denn aus den Anfängen eine römisch-katholische Kirche werden? Daraus hat sie sich doch entwickelt. Wie konnte denn das geschehen, dass man so abkommt von dem, was war? Aber das geht ja auch bis in Gemeinden anderer Verfassung hinein. Die Freikirchen und so weiter. Warum geschieht denn das so wenig, dass die Gemeinde in diesem Sinne, wie wir es hier vorfinden, erbaut wird? Die Antwort ist, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Der Bau seiner Gemeinde ist nicht einfach ein Automatismus, sondern jeder in ganzer Treue und Offenheit für den Heiligen Geist, jeder in ganzer Bereitschaft zum Gehorsam, jeder in der Bereitschaft zur Korrektur hat an seinem Platz zu stehen und seinen Platz auszufüllen. Wir sehen das deutlich an den 7 Sendschreiben in der Offenbarung, wie Gott in jeder Gemeinde außer Philadelphia den Finger auf etwas legt, was nicht stimmt, wie er zur Kurskorrektur mahnt, und er sagt an einer Stelle, wenn nicht, werde ich deinen Leuchter umstoßen. dringt irgendwo ein Krankheitsvirus ein, so wird die Gemeinde geschädigt. Sei es, dass das apostolische Fundament nicht treu bewahrt wird, sei es, dass man keine Bereitschaft zeigt, sich durch den Dienst der Ämter selber zum Dienst zurüsten zu lassen, sei es, dass man die Sünde in den eigenen Reihen nicht ernst nimmt oder was es ist. Die Gefahren sind tausenderlei, deshalb hat der Kampf nie ein Ende, erst recht nicht für die Gemeindeleitung. Sie muss vorangehen in ganzer Kraft und Hingabe. Wer hierin lässig ist, zieht die Gemeinde schon auf die Minusseite. Ja, wir machen uns wohl nicht genug klar, wie sehr wir von Gott in die Pflicht genommen sind und dass er tatsächlich einmal Rechenschaft von uns fordern wird für jedes Wort, das wir gesagt, unterlassen, für jede Tat, die wir getan oder nicht getan haben. Das ist ganz heilig ernst. Jetzt habe ich mein Gesangbuch hier liegen lassen, wo ich etwas daraus zitieren wollte. Dazu. Genau zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her, wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? Der redt wohl dies, der andere das, man redet lang und viel und kommt, kurzsichtig wie man ist, nur weiter von dem Ziel. Doch da, wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt von Gott man ganz gewiss den rechten Weg gezeigt. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O, bleibe bei uns, Herr. Ja, das war jetzt etwas lang, aber ich fand es sehr treffend. Wenn die Gemeinde in rechter, gottgemäßer Weise erbaut wird, dann ist der Ausblick, der uns hier in Epheser 4, Vers 13 gegeben wird, nicht eine reine Zukunftsmusik, sondern Paulus denkt, dass das schon in dieser Zeit erreichbar ist. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Glauben und Nachfolge geschieht ja wie vieles andere auch in unserem Leben wachstümlich. Von einem gerade Bekehrten wird man nicht sagen können, dass er schon zum vollendeten Mann, zur Fülle Christi gelangt ist. Aber das Maß seines Glaubens, eines Jungbekehrten, ist ja in der Gemeinde normal und wird, wenn die Gemeinde gesund ist, von den anderen ergänzt und weitergeführt. Und dann wachsen ja die Neuen. Es wäre schade, wenn sie auf der Strecke bleiben würden. Unser aller Streben, egal wie weit wir schon sind im Glauben, soll nach oben gehen. Zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu der Einheit, die möglich und auch erreichbar ist. Wenn wir durch eigene Schuld dahinter zurückbleiben, hemmen wir das Wachstum der Gemeinde. Stehen wir aber in der Fülle unserer Berufung, die uns möglich ist und die uns gegeben ist, werden wir nicht mehr von einem jeden Wind einer Lehre bewegt und hin und her geschaukelt werden, wie die Wogen auf dem Meer. Gedacht ist an alles, was eben an uns herankommt, an Gedanken, Ansichten, Weltanschauungen, Meinungen. Und wir wissen ja, was da heute los ist, was in der Luft herumgeistert an Richtungen und uns fassen will. Wir werden dagegen immun sein und wir werden merken, das alles kommt ja nicht aus Gott, es kommt nicht von oben, sondern es kommt aus dem verdunkelten, trügerischen, listigen Sinn und Verstand der unerlösten und gottentfremdeten Menschen. Dem unmündigen Kind mit seiner Abhängigkeit und mit seiner Leichtgläubigkeit, das wehrlos ist gegen alles, wozu man es verleitet und missbraucht, steht der erwachsene Mann mit seiner befestigten Überzeugung und mit seiner sicheren Erfahrung gegenüber. Den stellt uns Paulus hier als das Ziel, dem wir nacheifern sollen, vor Augen. Und so soll die Gemeinde wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Natürlich wird das letzte Ziel erst in der Ewigkeit erreicht. Aber Jesus setzt doch den Maßstab hoch, nicht tief, wenn er zum Beispiel in der Bergpredigt sagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir begnügen uns allzu leicht mit dem Geringen und ergreifen nicht das Größere, was Jesus für uns bereithält. Wir sagen, dass wir allzumal Sünder sind und bedenken nicht, dass genauso geschrieben steht, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. In dieser Spannung leben wir und wir dürfen sie nicht nach der einen oder nach der anderen Seite auflösen. Sonst wird man entweder ein Sündendiener oder ein verkrampfter Perfektionist. Ja, möge er, der das Haupt ist, Jesus Christus, dass er ist in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, unseren Leib mit allen seinen Gliedern beleben und durchdringen, bestimmen, lenken und leiten, wie er es genauso mit dem Leib seiner Gemeinde zu seiner Ehre und zu seinem Ruhm tun möge. Amen.